Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon ist Odette Frey. Nord und Süd kämpfen mit ganz unterschiedlichen Gesundheitsproblemen. Je eines schauen wir uns heute genauer an. Zuerst den Prostatakrebs. Bei uns ist das eine sehr häufige Krebsart. Wissenschaftler enträtseln nun den Ursprung dieser Krankheit. Dann geht es um die Tollwut. Bei uns ist sie ausgerottet, doch in vielen Ländern des Südens stellt sie noch immer ein großes Problem dar. Etwa im afrikanischen Land Tschad. Dort soll die Infektionskrankheit nun ausgerottet werden, mit Hilfe von Schweizer Know-how. Schweizer Know-how ist auch das Thema hier in gut einer Viertelstunde. Und zwar der lange Weg vom Geistesblitz bis zum marktreifen Produkt.
Es ist mir immer wieder gesagt worden, Herr Kretzer, wenn das alles so gut ist, warum haben wir denn noch nicht alle die Farbstoffzelle auf unserem Haus? Ja, Moment, ich meine, wir als Forscher können eine Erfindung machen, aber dann muss man ja das weiterentwickeln. Da muss irgendjemand das Geld geben und das kam sicher nicht von der öffentlichen Hand.
Die Prostata. Ob Elefantenbulle, Rüde oder Mann, alle männlichen Säuger sind mit einer sogenannten Vorsteherdrüse ausgestattet. Sie produziert einen Bestandteil des Spermas, nämlich die Flüssigkeit, in der sich die Spermien bewegen. Leider kann die etwa kastaniengroße Drüse ernsthaft erkranken. Prostatakrebs ist in der Schweiz sogar die häufigste Krebsart bei Männern. Sie fordert jeden Tag 4 Leben. Was jedoch den Prostatakrebs auslöst, da tappen die Fachleute bisher im Dunkeln. Dieser Tage sind nun gleich 2 neue Erklärungsansätze in renommierten Fachzeitschriften publiziert worden, die Licht in dieses Dunkel zu bringen versuchen. Viren könnten die Ursache von Prostatakrebs sein, so die eine Vermutung. Viren als Auslöser von Krebs kennt man etwa schon vom Gebärmutterhalskrebs. Die zweite publizierte Untersuchung rückt Stammzellen ins Zentrum der Krebsentstehung. Stammzellen im Innern der Prostata könnten der Ursprungsort des Krebses sein. Patrick Tschudin hat sich über diese neuen Thesen mit Cyril Rentsch unterhalten, Oberarzt an der Urologischen Universitätsklinik in Basel. Als erstes wollte er von ihm wissen, ob er überrascht war von den neuen Forschungsergebnissen, welche den Thesen zugrunde liegen.
Ich war eigentlich nicht überrascht, aber sehr interessiert, da beide Arbeiten Antwort auf wissenschaftliche Fragen geben, auf die man schon lange gewartet hat.
Gleich nachgefragt, auf welche wissenschaftlichen Fragen geben diese beiden Artikel Antworten oder weisen auf Antwortmöglichkeiten hin, sagen wir mal so?
Die eine Arbeit, die über Stammzellen oder Vorläuferzellen zeigt auf, dass es solche Zellen überhaupt in der Prostata gibt und dass die durch eine einzige genetische Veränderung zu Prostatakrebs führen können. Und die andere Arbeit zeigt auf, dass Viren allenfalls bei der Entstehung des Prostatakrebses eine Rolle spielen könnten.
Auf den einen Artikel mit den Stammzellen mal zurückgehend, was könnte dessen Einfluss auf Ihre konkrete Arbeit in der Zukunft sein?
Also Krebszellen besitzen Eigenschaften wie die Vorläuferzellen, die fähig sind, unsere Haut, die Haare, die Schleimhaut des Darms oder eben Prostatazellen jeden Tag neu zu bilden oder zu erneuern, wenn sie alt werden und abgestoßen werden. Nur mit einem kleinen und nicht unwichtigen Unterschied: Krebszellen haben die Kontrolle über ihr Wachstum verloren. Wangs Arbeit zeigt im Mausmodell auf, wo sich diese Vorläuferzellen befinden und wie sie zur Ausbildung von Prostatazellen beitragen. Und durch eine einzige genetische Veränderung, welche beim Prostatakrebs häufig beobachtet wird, entsteht aus dieser Vorläuferzelle im Mausmodell Prostatakrebs. Diese Erkenntnisse müssen zuerst noch auf den Menschen übertragen werden. Aber die weitere Forschung an den Vorläuferzellen der Prostata könnte neue therapeutische Möglichkeiten, die auch für den Menschen relevant sind, aufdecken.
Der zweite Artikel, da bringen in einem Teil der von diesem Team untersuchten Prostatakrebszellen kam ein bestimmter Virus gehäuft vor. Nun haben wir hier einen Virus, der mit einer Krebserkrankung im Genitalbereich in Verbindung gebracht wird zumindest. Das erinnert an das Thema Gebärmutterhalskrebs. Dort ist es eine Infektion mit gewissen Typen des humanen Papillomavirus, die als Voraussetzung gilt für dessen Ausbruch. Könnte diese Arbeit nun bedeuten, dass Prostatakrebs vielleicht auch eine übertragbare, von Viren ausgelöste Erkrankung ist?
Bewiesen ist es durch die vorliegende Arbeit natürlich noch nicht. Es wird noch einiges an Arbeit brauchen, um die Übertragungsarten, die wirkliche Relevanz dieser Entdeckung für den Prostatakrebs aufzuzeigen.
Weist diese Arbeit vielleicht in eine Richtung, dass in 10 oder vielleicht 15 oder 20 Jahren Männer sich gegen Prostatakrebs impfen lassen können?
Falls sich die Vermutung der Forscher bestätigen sollte und gewisse Viren eine wesentliche Rolle in der Prostatakrebsentstehung spielen sollten, dann wird sich wohl keine Pharmafirma lange bitten lassen und den Impfstoff auch wirklich entwickeln. Da der Prostatakrebs ein sehr langsam wachsender Tumor ist, wird es wohl etwas länger als 10 Jahre dauern, bis die Wirksamkeit einer solchen Impfung wirklich bewiesen werden kann.
Nun, Prostatakrebs ist ein Thema primär für Männer ab 50. Was ist aus Ihrer Sicht des Fachmanns, sagen wir, der adäquate und rationale Umgang mit diesem Thema für einen Mann mit 50, 60 oder später?
Und man muss wissen, dass praktisch jeder Mann früher oder später an Prostatakrebs erkranken wird. Man weiß aus Autopsiestudien, dass Patienten mit 80 Jahren, dass sich bei diesen Patienten in etwa 80% der Fälle ein Karzinom feststellen lässt. Nur merken eben die meisten nichts davon. Wichtig ist eben, die Patienten zu finden, die an einem Prostatakrebs erkranken, der später Probleme bereitet. Dazu sollten Männer ab 50 Jahren in 1 bis 2 jährlichen Abständen ihre Prostata und den Prostatawert im Blut durch einen guten Hausarzt oder einen Urologen untersuchen lassen. Männer, die einen Vater oder Bruder haben, der an Prostatakrebs erkrankt ist, empfiehlt sich eine Untersuchung bereits ab 45 Jahren.
Beim Thema Brustkrebs wird viel darüber diskutiert, ob und wie sinnvoll es ist, sogenannte Screenings zu machen für die Früherkennung, also regelmäßige Untersuchungen der Brust auf Veränderungen hin durch eine Ärztin, einen Arzt. Wo aus Ihrer Warte gesehen steht die wissenschaftliche Diskussion in Sachen regelmäßige Tests oder Screenings hinsichtlich Prostataveränderungen?
Ja, das Screening beim Prostatakrebs ist möglich und es wurde auch kürzlich in einer europäischen Studie gezeigt, dass Screening die Mortalität, also die Sterblichkeit und auch die Metastasierung, also das Bilden von Ablägen durch den Prostatakrebs, verbessern kann. Nur müssen dazu über 1000 Männer mit einem Prostatawerttest im Blut untersucht werden. Es müssen 50 operiert werden, um dann einen einzigen Patienten vor dem Krebstod zu bewahren. Also sehr viele Prostatakrebse diagnostiziert werden, von denen ein beträchtlicher Anteil nicht behandlungsdürftig war. Aufgrund der Gesamtdatenlage empfiehlt die Schweizerische Gesellschaft für Urologie momentan noch kein offizielles Screening für den Prostatakrebs, bis nicht bessere Kriterien zur Entscheidung, wer von einer Therapie wirklich profitiert, vorliegen.
Prostatakrebs. Auskunft gegeben hat Cyril Rentsch, Oberarzt an der Urologischen Universitätsklinik in Basel, befragt von Patrick Tschudin. Erschienen sind die beiden neuen Fachartikel in den Fachzeitschriften Nature und PNAS. Die Links finden Sie auf wissenschaft.drs.ch. Die Tollwut ist eine der ältesten Zoonosen der Welt. Eine Krankheit also, die sich vom Tier auf den Menschen überträgt. Seit über 4000 Jahren hält sie sich hartnäckig und infiziert Tier wie Mensch. Jedes Jahr bringt diese virale Infektionskrankheit noch immer 50.000 bis 70.000 Menschen auf grausame Art und Weise um. In der tschadischen Hauptstadt N'Djamena zeigt nun ein Forschungsprojekt des Schweizerischen Tropeninstitutes, wie die Tollwut in einer afrikanischen Stadt eliminiert werden könnte. Ein Beitrag von Peter Jäcki.
Hundeimpfung in einem Hinterhof der tschadischen Hauptstadt N'Djamena. Mitarbeiter des staatlichen Veterinärlabors an der Front eines Tollwut-Forschungsprogrammes in engster Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Tropeninstitut. Örtliche Projektleiterin ist Roland Mindekem.
Das Ziel des Projektes ist, die Tollwut unter den Hunden auszurotten. Wir streben eine Impfdichte von 70% an, denn sind erst einmal 70% der Tiere geimpft, kann man laut der Weltgesundheitsorganisation WHO eine Eliminierung erreichen.
6 Jahre lang haben nun Forscherinnen und Forscher in der tschadischen Metropole nach einer ersten Tollwut-Impfaktion bei Hunden, die ersten überhaupt im Lande, Daten gesammelt. Gesamtprojektleiter Jakob Zinstag vom Schweizerischen Tropeninstitut.
Wenn man sich auf die Bekämpfung beim Menschen konzentriert, ändert man an der Übertragung der Krankheit nichts, weil die Übertragung findet bei den Hunden statt.
Die sogenannte Grenzimpfdichte von 70%, empfohlen von der Weltgesundheitsorganisation WHO, ist je nach Übertragbarkeit einer Krankheit unterschiedlich. Die zentrale Aussage der Tropeninstitutsstudie ist aber, der Hund zuerst. Sie zeigt nämlich aufgrund von Modellrechnungen, so Jakob Zinstag, dass es nach 5-6 Jahren wirtschaftlicher ist, Massenimpfungen von Hunden durchzuführen, als Menschen nach einem Biss zu impfen. In der tschadischen Metropole leben schätzungsweise um die 30.000 Hunde, die meist als aggressive Wächter gehalten werden. Auch deswegen kommt es wöchentlich zu zahlreichen Bissen. Hunde in einer afrikanischen Stadt zu impfen, so könnte man meinen, sei kein einfaches Unternehmen. Doch eine enge Zusammenarbeit mit Behörden und Bevölkerung sowie Plakate und Radiokampagnen haben zum Erfolg geführt. Aber es ist eigentlich nur ein Anfangserfolg. Weil ein Ministerium die Verantwortung zur Tollwutbekämpfung aufs andere abschob, weil der Tschad eines der ärmsten Länder Afrikas ist und bürgerkriegsähnliche Zustände die Nation erschüttern, fand sich beim Staat kein Geld für die Erweiterung des Impfversuches auf die ganze Stadt, um dann wirklich auf die Impfrate von 70% zu kommen. Deshalb versuchte man bei einer zweiten Kampagne, die Impfkosten von 5 Franken pro Hund auf die Besitzer abzuwälzen. Konsequenz: Die meisten blieben zu Hause. So kann die Tollwut nicht eliminiert werden.
Für uns ist es ganz klar, und das zeigen auch alle Beispiele aus Industrieländern, wo Tollwut erfolgreich eliminiert wurde, das geht nur durch staatliche Mittel. Also wir denken, Tollwutbekämpfung ist ein öffentliches Gut und kann unmöglich von den privaten Tierhaltern, vor allem nicht in einem Entwicklungsland wie Tschad, getragen werden.
International spielte da die Schweiz eine Vorreiterrolle. Dank der Impfung von Füchsen mit ausgelegten Ködern gilt unser Land seit 1996 offiziell aus Tollwut frei. Und was geschieht nun im Tschad? Einerseits, so Jakob Zinstag, gehen die Bemühungen weiter, die tschadische Regierung von der Notwendigkeit einer Trägerschaft zu überzeugen. Dann sucht das Schweizerische Tropeninstitut jene 100.000 Franken, die nötig wären, wenn der Staat nicht zahlt, um die Massenimpfung in N'Djamena durchzuführen und die Stadt tollwutfrei zu machen. Dies auch als Beispiel für andere afrikanische Städte. Gelingt dies, will man auch diese Frage beantworten.
Wie ist die Dynamik nach einer Massenimpfung und eventuell wie schnell kommt die Tollwut aus den umliegenden Gebieten wieder in die Stadt?
Der Veterinär und Epidemiologe Jakob Zinstag. Für ihn und sein Team ist klar, wirklich in den Griff bekommt man zoonotische Erkrankungen nicht nur in enger Zusammenarbeit mit dem Staat, sondern vor allem auch in enger Kooperation von Human- und Veterinärmedizin. Für dieses sogenannte One-Health-Konzept ist Zinstag mit seiner Gruppe ein Vorkämpfer. Im Zeitalter der Schweinegrippe erinnert er daran, mehr als 2/3 der neu auftauchenden Krankheiten des Menschen haben, wie die Tollwut, ihren Ursprung im Tierreich. Grund genug also zur interdisziplinären Zusammenarbeit.
Was die Tiermedizin der menschlichen Gesundheit bringt. Ein Beitrag von Peter Jecki. Und jetzt zu weiteren Meldungen der Woche aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Heute von Hanna Wick, gelesen von Katharina Boxler.
Zurück zum Mond, und zwar schon im Jahr 2020. Das ist das erklärte Ziel der NASA, der US-amerikanischen Weltraumagentur. Doch dieses Ziel ist unerreichbar. Die NASA steckt in schweren Geldnöten. Zu diesem ernüchternden Fazit kommt ein Expertenkomitee, das sich im Auftrag von Präsident Obama mit der Strategie der NASA befasst hat. Probleme bereiten vor allem die Transportvehikel. Die Space Shuttles werden nämlich bald eingemottet. Das letzte Shuttle soll nächstes Jahr ins All starten. Danach müsste sich die NASA für mindestens 7 Jahre aus der bemannten Raumfahrt verabschieden, heißt es im Bericht des Komitees. Früher seien die geplanten Raketen und Landekapseln des Constellation-Programms nicht betriebsbereit. Der Hauptgrund ist das fehlende Geld. Die Experten plädieren deshalb dafür, das Budget um rund 16% auf $22 Milliarden pro Jahr aufzustocken. Außerdem soll die internationale Zusammenarbeit gestärkt werden. und auch kommerzielle Unternehmen könnten beim Bau von Weltraumtransportern bald eine wichtigere Rolle spielen. Dieser Punkt ist allerdings sehr umstritten, denn ein solches Outsourcing birgt Risiken, wie auch das Expertenkomitee zugibt. Im Weißen Haus wird der Bericht nun genau studiert, bevor Präsident Obama seine Ideen zur Zukunft der NASA präsentiert. Was tut eine hungrige Kohlmeise, die nichts zu fressen findet? Sie tötet Fledermäuse. Dieses erfinderische Verhalten ist kein Einzelfall, wie bislang vermutet. Das zeigte eine Untersuchung von Forschern des Max-Planck-Instituts für Ornithologie. Die Wissenschaftler beobachteten während drei Wintern eine Höhle in Ungarn, wo regelmäßig Zwergfledermäuse überwintern. Die Fledermäuse sind viel kleiner als Kohlmeisen und im Winterschlaf besonders wehrlos. Eine leichte Beute also. Immer wieder sahen die deutschen Forscher, wie Meisen in die Höhle flogen, kurz darauf kehrten die Vögel zurück mit einer toten Fledermaus im Schnabel. Die Meisen taten das allerdings nur dann, wenn viel Schnee lag und sie nicht an Samen und Beeren herankommen konnten. Lieferten die Forscher ihnen Futter, blieben die Raubzüge in die Höhle fast gänzlich aus. Die Vögel bessern ihren Speiseplan also nur im Notfall mit Fledermäusen auf. MRSA. Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich ein Bakterium, das Ärzte ganz besonders fürchten. Das Bakterium gehört zur Gattung der Staphylokokken und führt beim Menschen zu schweren Erkrankungen wie Wundinfektionen, Blutvergiftungen und Lungenentzündungen und manchmal sogar zum Tod. Die Behandlung ist schwierig, denn das Bakterium ist gegen eine Vielzahl von Antibiotika resistent. In Hausschweinen entstehen immer wieder neue Bakterienstämme dieses Typs. Die Tiere zeigen zwar keine Symptome, sie können den Erreger aber leicht auf Menschen übertragen. Solche Fälle sind zum Beispiel aus Kanada, Deutschland und den Niederlanden bekannt. Forscher der Universität Bern haben nun untersucht, wie es um die Schweine in der Schweiz steht. Das Resultat ist erfreulich. Die meisten Schweine hierzulande sind zwar mit Staphylokokken infiziert, die gegen einzelne Antibiotika resistent sind. Doch Erreger vom Typ MRSA, die gleichzeitig gegen viele Antibiotika resistent sind, konnten die Forscher keine finden. Damit das so bleibt, fordern sie nun, auch importierte Schweine in Zukunft genau zu überwachen.
Sie hören Wissenschaft, DRS2, Ihr wöchentliches Hörfenster in die Welt der Forschung. Ein künstliches Blatt, das aus Sonnenenergie Strom herstellen kann. Das war die Vision des jungen Chemikers Michael Grätzl in den frühen 1970er Jahren. 40 Jahre später gibt es nun diese Solarzelle zu kaufen. Michael Grätzl, Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne, hat am Montag für diese Erfindung den Balzan-Preis erhalten. Mit 1 Million Schweizer Franken, einer der größten Forschungspreise weltweit. Christian Heuss hat den gefeierten Forscher an der EPFL besucht.
Es braucht Glück, wenn man Michael Grätzl in seinem Büro in Lausanne treffen will, denn der Solarzellenpionier ist oft auf Achse, unterwegs irgendwo zwischen Singapur, Vancouver, Peking oder Lausanne. Michael Grätzl lehrt als begehrter Professor nicht nur rund um die Welt, er reist von Kongress zu Kongress und berät Firmen, die seine Erfindung zu kommerziellen Produkten weiterentwickeln. Kein Wunder hat ihn am Montag die frohe Kunde des Balsam-Preises auf der Rückreise von Prag am Flughafen erreicht.
Ich war total überrascht, denn ich wusste gar nicht, dass ich im Rennen bin. Als ich dann die Nachricht vom italienischen Botschafter erhielt am Montag, da war es natürlich eine große Freude und man fühlt sich sehr geehrt. Jedenfalls ist es ein sehr glücklicher Moment gewesen in meinem Leben.
Michael Grätzl ist ein wahrer Pionier, einer, der immer daran geglaubt hat, der Natur ihr vielleicht wichtigstes Geheimnis zu entlocken.
Als Forscher ist man ja durch Neugierde getrieben und ich habe mich immer schon für diese Umwandlung von Lichtenergie interessiert, insbesondere die Photosynthese.
Schon als Kind habe er darüber nachgedacht, wie wohl die Natur aus Licht Energie herstellen kann. Die Ölkrise 1973 war dann aber so etwas wie ein Weckruf für den damals noch jungen Chemiker. Was in grünen Blättern seit über 3,8 Milliarden Jahren geschieht, das müsse man doch auch chemisch nachbilden können.
Das, was die Pflanzen machen, ist ja wunderbar. Und einer der Gründe, weshalb ich Chemie studiert habe, ist, dass ich eigentlich, was in der Umwelt geschieht, besser verstehen wollte.
Getrieben von dieser Neugier beginnt Michael Grätzl, den Prozess der Photosynthese in den Pflanzenblättern chemisch und physikalisch nachzubauen. Michael Grätzl erfindet Farbstoffe, die genauso wie das Chlorophyll in den Blättern Licht auffangen können und so elektrische Teilchen, Elektronen in Bewegung versetzen.
Wir haben ein Molekül, ein Farbstoffmolekül wie das Chlorophyll, und das absorbiert das Licht und erzeugt die Ladungen, die dann als Strom gemessen werden.
Die Ladungserzeugung ist dabei aber nur der erste Schritt, denn die so entstandene Ladung muss abgefangen und wegtransportiert werden, eben in der Form von Strom. Und so tüftelt der Chemiker Grätzl, der 1979 an die ETH Lausanne berufen wird, an pulverförmigen metallischen Halbleitern. Lange bevor irgendjemand das Wort Nanopartikel in den Mund nimmt, erforscht Grätzl die elektrischen Eigenschaften von eben solchen feinsten metallischen Titanoxidteilchen. Also nun wie in einem Sandwich Titanoxid, Farbstoff, Elektroden und Glas übereinander schichtet, ist sie geboren, die Grätzl-Zelle. Denn mit Licht produziert diese Zelle Strom. Grätzl ist es also tatsächlich gelungen, die Photosynthese technisch nachzubauen.
Es ist die einzige photovoltaische Zelle, die ein Molekül benutzt, um das Licht zu absorbieren und Ladungsträger zu erzeugen.
Michael Grätzls Erfindung macht 1991 nach der Publikation in der Zeitschrift Nature weltweit Schlagzeilen. Michael Grätzl steht im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Als Durchbruch wird die Erfindung in den Medien gefeiert, als Lösung für unsere Energieprobleme. Denn die Zelle ist einfach zu bauen und im Vergleich zur Silizium-Photovoltaikzelle in der Herstellung um einen Faktor 5 billiger. Aber wie so oft in der Forschung, die Weiterentwicklung und dann die Kommerzialisierung verlaufen schleppend. Das Interesse der Industrie für diese Erfindung ist klein, die Entwicklungsgelder knapp.
In den 90er Jahren war ja die ganze Photovoltaik nicht sehr populär. Es hat ja keiner Geld damit verdient und alle hingen praktisch am Zuschüssen der öffentlichen Hand. Und das war also eine unangenehme Situation.
Partnerschaften mit Industrieunternehmen kommen nicht wie erhofft zustande. Grätzl treibt die Entwicklung in seinem Labor trotzdem stetig weiter, synthetisiert immer bessere Farbstoffe und erprobt sie auf ihre Langzeitstabilität.
Einige Tests an unseren Zellen haben 4-5 Jahre gedauert, und also mit voller Sonne 4 Jahre drauf geballert hat. Immer wieder der Verdacht geäußert wurde, ja, die sind ja gar nicht stabil. Das ist so eine Art, sagen wir, ein Argument, was von der Konkurrenz immer wieder benutzt wird. Der Farbstoff muss also da 100 Millionen Zyklen durchfahren, um 20 Jahre dann Außendienst beständig zu sein. Das ist sicher jetzt erreicht worden.
Heute, 20 Jahre nach den ersten Prototypen, sei die Technologie nicht nur ausgereift, sondern endlich auch am Markt.
Es ist mir immer wieder gesagt worden, Herr Kretzer, wenn das alles so gut ist, warum haben wir denn noch nicht alle die Farbstoffzelle auf unserem Haus? Ja, Moment, ich meine, wir als Forscher können eine Erfindung machen, eine Laborzelle vorführen, aber dann muss man ja das weiterentwickeln. Man muss Module machen, man muss Rieseninvestitionen haben, um die Produktionsanlagen zu entwickeln. Da muss irgendjemand das Geld geben und das kam sicher nicht von der öffentlichen Hand.
Mehr als ein Dutzend Firmen weltweit haben heute die Patente zur Grätzl-Zelle lizenziert. Die ETH Lausanne hat mehrere Millionen Franken Lizenzgebühren verdient. Das ist wiederum der Forschung zugute gekommen. Produkte mit der Grätzl-Technologie stehen am Markteintritt. Von kleinen, portablen Zellen, die auch unter wenig Sonnenlicht Strom liefern, über flexible, biegbare Zellen eingebaut in Handtaschen zum Laden eines Handys, bis zu Fensterscheiben oder Stahlmasten, die Strom produzieren. Die Einsatzpalette der Grätzl-Zelle ist breit. Das große Potenzial sieht Michael Grätzl aber vor allem bei den Fensterscheiben. Getönte Glasscheiben, die nicht nur vor Sonneneinstrahlung schützen, sondern gleichzeitig Strom produzieren. Solche Scheiben wären der Durchbruch für den Grundlagenforscher. Mehrere Firmen arbeiten derzeit sehr aktiv an solchen Produkten und es sei eigentlich nur eine Frage der Zeit, meint Michael Grätzl.
Das ist die einzige photovoltaische Zelle, die durchsichtig ist. Von der Anwendung her, wenn ich an ein Gebäude denke, Sie wollen Fensterscheiben, die Strom erzeugen, das kann diese Zelle. Keine andere Zelle ist durchsichtig.
Während die Industrie die Anwendungen immer weiter vorantreibt, gäbe es aber durchaus Optimierungspotenzial an der Zelltechnologie. Neben seinem Labor mit über 40 Forscherinnen und Forschern aus der ganzen Welt werde die Entwicklung heute vor allem an Universitäten und Forschungseinrichtungen in Japan und China vorangetrieben.
In Japan und in China hat das sofort eingeschlagen. Es ist nicht erstaunlich, dass jetzt in China auch die ganz massiv die Regierung das fordert. Die hat da viele Millionen bereitgestellt. Und Gruppen in Changchun, in Beijing, in Wuhan, Hongkong. Es ist also, das sind sehr starke Gruppen. Zum Teil sind das auch Professoren, die bei uns gelernt haben, wie der Professor Wang, Peng Wang, der jetzt die Nummer 1 ist in China auf dem Farbstoffzellengebiet. Und die Farbstoffe, die er gemacht hat, sind sicher die besten, einer der besten.
Michael Grätzl wird dieses Jahr 65 Jahre alt. Doch anstatt sich nun mit seiner Pensionierung zu beschäftigen, seinem Klavierspiel mehr Raum zu geben, ist er noch immer voller Tatendrang. Er müsse seinem Baby noch zum breiten Einsatz verhelfen. Fürs Loslassen sei es noch ein paar Jährchen zu früh.
Gut, jetzt gehe ich Pilze sammeln und spiele Klavier. Das wäre ja auch sehr schön. Und gehe wandern, die Berge. Ich liebe das ja alles über. Aber es ist schon das Gefühl, habe ich im Augenblick, so weit sind wir noch nicht. Dass wir können immer noch sehr viel Nützliches beitragen.
Moderne Stromgewinnung, abgeschaut bei der Natur. Ein Beitrag von Christian Heuss. Das war's von Wissenschaft DRS2. Als Podcast jederzeit hören können Sie uns auf dem Internet wissenschaft.drs.ch. Redaktion dieser Sendung Patrick Tschudin, am Mikrofon war Odette Frey.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.